Grüß Gott und herzlich willkommen. Zeit für die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir setzen fort mit dem Thema, mit der Reihe Christliche Literatur des 20. Jahrhunderts. Eine Reihe mit Pater Dominikus Trojan von den Zisterziensern im österreichischen Heiligen Kreuz. Und schon beim letzten Mal, bei der ersten Sendung, als es zunächst um Gertrud von Lefort und ihre Hymnen an die Kirche ging, wurde mehr als deutlich, dass diese Reihe nur oberflächlich betrachtet einfach ein wenig dem schönen Geist widmet. Das tut sie natürlich auch, aber diese Sendung heißt Credo, der Glaube der Kirche. Und wenn schon dieses einmalige, gerade auch für ihre katholische Seite historisch einmalige Genre christliche Literatur fast ein Mysterium geworden ist, da haben wir bereits vom Pater Dominikus in der vergangenen Sendung gehört, dass wir es beim Genre der christlich-katholischen Literatur im 20. Jahrhundert unmittelbar, wirklich ganz unmittelbar, mit dem, wenn man es so sagen darf, vielleicht nicht größten, aber doch intensivsten Glaubensmysterium zu tun bekommen, dem Geheimnis der Kirche. Und dass also nicht Grund und Legitimation genug ist, sich mit dieser Literatur zu beschäftigen. Heute geht es dabei um einen der erfolgreichsten Romane aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, ein echter Topseller seiner Zeit, heute freilich nur noch, bezeichnend genug, antiquarisch erhältlich, Elisabeth Langgässers Das unauslöschliche Siegel. Pater Dominikus ist Zisterzienser in Österreich im Stift Heiligen Kreuz bei Wien. An diesem Stift gibt es auch eine päpstliche Hochschule, an der lehrt er Metaphysik und er leitet die Stiftsbibliothek. Er führt uns ein in den Roman Das unauslöschliche Siegel von Elisabeth Langgässer. Guten Abend, Pater Dominikus.
Guten Abend, Herr Dornis.
Dieses Buch ist, genau wie viele vergleichbare Werke seiner Zeit, äußerst umfangreich. In den verschiedenen Ausgaben variiert das immer, sind dann so zwischen 600 und 700 Seiten bei einer normalen Druckgröße, Schriftgröße. Wie gesagt, es ist die Zeit der großen Romane, der großen Erzählungen und gerade ein solches umfangreiches Werk wie das unauslöschliche Siegel, das verdient eine intensive Betrachtung und so werden Sie drei Sendungen zu diesem Roman halten. Sie werden uns einführen in diesen Roman, in das Werk von Elisabeth Langgässer und auch noch einmal ein paar grundsätzliche Gedanken zur christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts. Pater Dominikus, Ihnen nun das Wort.
Danke, Herr Dornis. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Liebe Zuhörer, es ist nun also im voraufliegenden Vortrag, mit dem die Reihe der Vorstellungen der christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts begonnen hatte, hinlänglich, ausführlich und vielleicht auch für den einen oder anderen ein wenig befremdlich die Meinung vertreten worden, es sei die Krise der christlichen Literatur nichts anderes als im Grunde eine Krise der Kirche. Oder doch wenigstens deren Spiegel oder noch besser das Abhandenkommen einer Vision auf dieselbe, die heute in der nämlichen Weise nicht mehr zu finden ist. Und das ist eben deswegen grotesk, weil das Zweite Vatikanische Konzil in zentraler Absicht und Weise über die Kirche gelehrt hat. Und zwar ganz und gar nicht so, dass eine solche Entwicklung davon angeregt, grundgelegt oder vorgelegt worden wäre, dass nämlich das Mysterium der Kirche in der Literatur verschwiegen wird. Natürlich könnte man es so lesen wollen, aber eine solche Lektüre hätte dann bereits im Wollen ihre eigene Grenze gefunden. So gesehen nämlich kann man alles und jedes und dann macht es schon gar nichts mehr. Aus der Tradition und in Einheit mit ihr jedoch glaube ich nicht, dass ein solcher Zusammenhang theoretisch zwingend ist, jedoch ist er pragmatisch unübersehbar. Das ist es, was ich nun tatsächlich glaube. Woran das alles hier leidet, ist eine Vergessenheit, nämlich die Vergessenheit des realen Mysteriums der Kirche. Denn dies ist gewiss, womit wir es in Bezug auf Gott in erster und in fundamentaler Weise zu tun bekommen, das ist nicht die nachträgliche theologische Qualifikation der Natur als Schöpfung und damit die Aufhebung eben derselben der Natur nämlich. Und es ist nicht die Memoria, also die Erinnerung an das historische Werk der Erlösung, was in diesem Fall antietherianisch gesagt ist, sondern es ist eben überhaupt gar nichts, wenn all dies nicht gegenwärtig stände, und auch hier und jetzt der Mittelpunkt und das Zentrum des gläubigen Lebens das heißt meines Lebens im Glauben sein könnte. Denn als solches, nämlich als Schöpfung und als Erlösung, gilt dies dem denkenden Bewusstsein als nichts, denn als ein Begriff. Dieser aber wäre selbst bei günstigsten Konditionen mitnichten in der Lage, das mit diesem Bewusstsein verbundene Leben irgendwie mit Glut zu erfüllen und zur Hingabe an den ewigen und einen Gott zu bewegen. Dies aber ist Kern und Ziel jeglicher religiöser Existenz. Was uns im Lebendigen begegnet, wenn wir auf Gott hin die Kapillaren unseres Lebens öffnen, das steht vor uns weder als ein Begriff vor aller Erfahrung im Sinne der Schöpfung, noch als ein Andenken, sondern als die Kirche, also als der Lebensraum des Heiligen Geistes. Das Leben, wenn es dem Alles und Nichts des Glaubens begegnet, verlangt weder eine literarische Auskunft noch die Versteinerung eines Denkmals. Es verlangt selber wiederum Leben und Lebendigkeit. Von den Tagen der Himmelfahrt an, unseres Herrn und Heilandes, ist solches Leben in nichts anderem zu suchen und zu glauben, als in der Gegenwärtigkeit des Heiligen Geistes in der Geschichte, welcher zwar weht, wo er will, aber dann doch zur verbindlichen Kraft allein dadurch gelangt, dass er sein Hausen hat in unauffindbarer und peilbarer Gegenwart. Denn einen Heiligen Geist, zu dem ich nicht geraten kann, weil ich nicht weiß, wo er sich aufhält, also einfach eine Luftblase, um Gottes Willen, welche Hoffnung sollte er in mir erwecken können? Der Geist weht, aber er verweht eben nicht. Was gesagt werden muss, ist Folgendes. Wenn die Schöpfung der Welt und des Kosmos in unserem menschlichen Bewusstsein begriffen wird, als ein Begriff im Sinne des Logischen, und die Erlösung im Blute Christi kommemoriert wird als eine Erinnerung, wenn wir zustande kommen sollen in unserer not- und nacktvollen Existenz zwischen Logik und Erinnerungsalbum, dann eben ist da gar nichts bei aller Anstrengung vom Lebendigen, dass das Leben ergreifen und hinwiederum die Anstrengung des Lebens motivieren könnte. Vielmehr also wäre die Schöpfung zu begreifen als der unmittelbare und unaufhörliche Akt, in dem das Dasein jedes Menschen und des gesamten Alls der Welt, in welche der Mensch gesetzt ist und mit der er lebt, von Gott als dem ursprungslosen Ursprung nicht allein entspringt, sondern zu jeder Zeit hervorgebracht und gewirkt wird und die Erlösung als der geradezu mit ihm gleichzeitige Quell seines Heiles und seiner Heiligung, wenn anders sie beide dem Menschen überhaupt denn irgendetwas bedeuten sollen. Und eben nun dies, die so skizzierte Bedeutung ereignet sich durch die Kirche. Und keiner kann beides voneinander trennen und verschieden halten. Und aus diesem Grunde wird das erlösende Blut unseres Herrn, das hervorfließt aus der geöffneten Seitenwunde des toten Christus, im Vesperhymnus der Osterzeit Cruor Rosius genannt. Rosa Blut. Denn darin liegt beides, die Untrennbarkeit vermischt vor Augen der leidende und dann auferstandene Herr in dessen geschichtlicher Wirklichkeit und eben der Heilige Geist, der die Frucht der Erlösung in der Geschichte universalisiert. Wer sich also Gott zuwendet, der bekommt es mit dem Heiligen Geist zu tun. Und es ist allein dieser, der hinführt zur Wirklichkeit und Wahrheit Jesu Christi. Für diese Frage erscheint es belanglos, ob dem Wirken des Geistes eine Grenze gezogen werden kann, jenseits derer er nicht kann und diesseits dieser er ist. Nichts und niemand kann Gott eine Grenze ziehen, denn Gott, auch dies muss gesagt werden, ist grenzresistent. Aber dies eine ist wesentlich. Zu wissen darum, wo der Heilige Geist mit Sicherheit Wenn einer denn nach seiner Adresse fragt und damit der Adresse Gottes nicht verpasst werden kann. Nun ist aber dies, welches nämlich die Gabe des Heiligen Geistes ist, die Frucht der Erlösung, die heiligmachende Gnade. Und in dieser Gabe erschafft er nämlich den Menschen, der des Himmels nicht allein bedürftig, sondern eben dann auch durch ihn fähig ist. Wer all diese Gedanken nun in einer einzigen Formel verfrachtet und zusammennehmen möchte und es sucht, der wird schnell dazu finden, sich so auszudrücken, wie es die kirchliche Tradition gewohnheitsmäßig tut. Die Kirche gebiert in der Kraft des Heiligen Geistes in einem Fort Söhne und Töchter im Sakrament der Taufe. Und da es sich nicht allein so verhält, dass die Taufe ein Sakrament ist, welches eben als solches allein in der Kirche nicht nur gespendet, sondern eben auch empfangen wird, wodurch, wie das kanonische Recht etwas nüchtern sagt, einer überhaupt erst zum Gläubigen Christi wird, so ist eben auch hier die Adresse des Heiligen Geistes nicht nur genannt, sondern auch zuinnerst mit dem zentralen Tun der Kirche selber verbunden. Und damit sind wir nun unversehens und vielleicht sogar unbemerkt an den Anfang zurückgekommen, zu der These nämlich, es wäre das Schweigen der christlichen Literatur oder eben das Ende derselben irgendwie auch im Zusammenhang stehend mit einer Krise der Kirche oder doch zumindest mit einer Optik, die in ihr der Kirche ein übernatürliches Entitat, eine Realität, die der Weltzeit die Stunden deswegen zu zählen vermag, da sie selbst von dieser Welt nicht ist. Johann Adam Möhler schreibt in seiner Symbolik von 1832, Zitat, so leuchtet nun ein, dass die Kirche, obwohl sie aus Menschen besteht, doch nicht bloß menschlich sei. Vielmehr wie in Christo Göttliches und Menschliches wohl zu unterscheiden, aber doch auch beides zur Einheit verbunden ist, so wird er auch in ungeteilter Ganzheit in der Kirche fortgesetzt. Die Kirche, seine bleibende Erscheinung, ist göttlich und menschlich zugleich. Sie ist die Einheit von beiden. Er ist in irdischen und menschlichen Gestalten verborgen, in ihr wirksam. Und sie hat darum eine göttliche und menschliche Seite in ungeschiedener Weise, so dass das Göttliche nicht von dem Menschlichen und dieses nicht von jenem getrennt werden mag. Am 21. November 1964, 132 Jahre nach dem Text Möhlers, wird das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution über die Kirche feierlich verkünden. Zitat, und deshalb ist die Kirche in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes, nämlich Christus, ähnlich. Wie nämlich die angenommene menschliche Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geiste Christi, der es belebt, nämlich mit dem Ziel des Wachstums seines Leibes. Dogmatische Konstitution, Lumen Gentium, Paragraph 8. Und jetzt spätestens, wenn nicht eine geraume Zeit hindurch vorher, wird der Zuhörer, der inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr ein Geneigter ist, sich fragen, was das alles zu tun haben soll mit der christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts und Elisabeth Langessers Roman »Das unauslöschliche Siegel«. Und was dies nun betrifft, stehen die Dinge wie folgt. Das, was unter christlicher Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in weiterem und im engeren Sinn verstanden wird, ist in direkter Weise Spiegel der oben skizzierten Vision der Kirche. Es ist ganz und gar davon abhängig. Es ist die existenzialistische Inkarnation dieses ekklesiologischen Gedankens von der Kirche, die etwas ist in der Welt, die aber nichts ist von ihr. Das springt den Leser an am Ende von Perifits Schlüsseln von St. Peter. Dort, genau an der Stelle, wo sich das Problem des Protagonisten und damit das Schicksal seines Lebens in der Hingabe dessen Lebens in das Mysterium der Kirche auf überraschende Weise löst. Genau in jenem Moment, in dem ihm in der Feier der Heiligen Liturgie in St. Augustino in Rom das übernatürliche Wesen der Kirche durch die unübersehbare Hinfälligkeit ihrer Diener hindurch, aber eben nicht gegen sie, sondern mit ihnen offenbar wird. Perifit schreibt, ich erinnere es, jetzt sang der Kaplan das Evangelium, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Auch dieser war eine ziemlich lächerliche Erscheinung. Aber auch ihn rechtfertigten diese Worte. Sie gaben ihm Zuversicht, dass er nicht nötig habe, von der Welt irgendwelches Licht zu begehren und vom Menschengeist irgendwelches Salz. Aber ebenso wie sie nur zum Studium des Lebens der Heiligen, zum Reliquienkult, zur Versessenheit auf den Rosenkranz, zum Sammeln des Kapuliere, zum Wettrennen nach dem Atlas führen konnten, wie es im Leben des besagten Kaplans war, konnten sie zu fernen Horizonten leiten, zu berauschenden Höhen. Sie hatten den ersten Christen erlaubt, Foltern und Martern zu ertragen und trieben in manchen Ländern noch immer andere Christen zu heroischen Anstrengungen. Ihr seid das Licht der Welt, vos estis lux mundi. Der Abbé fand zu den Worten zurück, die ihn bei seiner Akolytenweihe erhoben hatten, sei ein Sohn des Lichtes. Und heute versah er bei dieser feierlichen Messe das Amt des Akolyten, wie wenn in den schwersten Stunden seines Lebens ein mysteriöses Schicksal ihn an jene erinnern wollte, in der er zuletzt den wahren Frieden des Herzens genossen hatte, nämlich die junge Paula, in die er verliebt war. Am Ende dieser Messe entscheidet er sich tatsächlich, Priester zu werden. Er erkennt das Mysterium der Kirche in der Liturgie, die sich in der vollendeten Form der Pontifikalmesse in St. Augustino ereignet und an der er teilnimmt, aber deren Zelebranten alle fragwürdige, hinfällige, sehr skurrile und merkwürdige Personen sind, die im Roman von Perifit sehr ausführlich geschildert werden. Es ist dasselbe Verständnis der Kirche, das die Schlussworte des Kardinals in der ersten Erzählung des Kardinals von Tanja Blixen überhaupt erst möglich und erträglich machen. Es ist dieses Verständnis der Kirche, das aus Babettes Gastmahl von Blixen die beste überhaupt je geschriebene Einführung in den Katholizismus macht. Es ist immer wieder dasselbe Bild, das dann am Beginn des Seidenen Schuhs von Claudel steht, in dem langen Monolog des Jesuiten, der mit den Worten beginnt, Herr, ich danke dir, dass du mich also gefesselt hast. Dort, wo er auf den wenigen Planken steht, die von einem Schiff übrig geblieben sind, an den Mast gefesselt, der auch noch übrig ist und mitten auf riesigen Ozean schwebt. Und auf dieses Gebet, das über drei Seiten geht, antwortet dann jenes andere, hunderte Seiten und dramatisch Tage später, nämlich das Gebet der Doña Pruessa, das die Mönche von Heiligen Kreuz, also meines Klosters, bis heute beten, immer dann, wenn sie die Klausur ihres Klosters verlassen. Schützerin und Hüterin dieses Hauses, Schützerin dieses Mannes, für den du einstehst und dessen Herz dir verständlicher ist als mir, du Gefährtin seiner langen Einsamkeiten, wenn also nicht für mich, so doch um seinetwillen. Da diese Bindung zwischen ihm und mir nicht meiner Tat entsprang, sondern deinem vermittelnden Willen, so gestatte nicht, und hier beginnt die Passage, die Mönche beten, so gestatte nicht, erlauchte Pförtnerin, dass ich für dieses Haus des Türe du bewachst ein Anlass werde des Niedergangs. Dass ich den Namen, den du mir zu tragen gabst, verrate und im Augen derer, die mich lieben, aufhöre, ehrenwert zu sein. Jetzt kommt wieder eine Passage, die die Mönche nicht beten. Ich kann nicht sagen, dass ich den Mann begreife, den du mir gewählt hast. Dich aber, dich begreife ich, die du ihm Mutter bist, ebenso wie mir. Solange es denn noch Zeit ist, mit meinem Herzen in der einen Hand und mit meinem Schuh in der anderen. Ich stelle mich dir anheim, Jungfrau Mutter, nimm meinen Schuh. Jungfrau Mutter, bewahre in deiner Hand meinen unseligen kleinen Fuß. Ich sage dir vorweg, dass ich in Kürze dich nicht mehr sehen und alles in Bewegung setzen werde wider dich. Aber wenn ich dann versuche, mich in das Böse zu stürzen, so sei es mit hinkendem Fuße. Und will ich die Hürde überfliegen, die du errichtet hast, so sei es mit lahmen Flügeln. Ich bin am Ende meines eigenen Könnens. Du aber wahre meinen armen kleinen Schuh. Wahre ihn an deinem Herzen. O große Mutter, du erschreckende Du. Und in diesem Text ist ohne jeden Zweifel die Gestalt der Mutter Gottes, wie es klassische katholische Tradition ist, mit der Gestalt der Kirche zu identifizieren. Es ist genau diese Apotheose der Kirche, die das Abendgebet von Luise Rinse im Septembertag nicht nur überhaupt ermöglicht und erträglich macht, sondern zu den wahrsten und schönsten Gebeten, die überhaupt je gesprochen worden sind. Ohne genau dieses Verständnis der Kirche, und das sprengt nun hier den Rahmen des 20. Jahrhunderts, gäbe es das Ende von Faust II nicht. Und wie Goethe überhaupt dazu gelangt ist, das zu verstehen, ist etwas, das ich ihn später noch zu fragen habe. Das ist es, das dem Major Melzer im Blut der Mary K. am 21. September 1925 auf dem Altanaplatz in Wien endlich zu einem Menschen werden lässt und den Autor, nämlich Heimito von Doderer, zum ersten Mal dazu veranlasst, überhaupt nach dem Vornamen seines Helden zu fragen, wovon er dann sagt, das sei nun auch nicht mehr wichtig. Unaufhörlich, schreibt er an dieser Stelle, läuteten die Kirchenglocken auf der Seite 847 der Strudelhofstiege. Hinter all dem steht die Kirche als übernatürliche Wirklichkeit, als der mystische Leib Christi. Es ist nicht ohne Zufall, dass in eben dieser Zeit die große Enzyklika Pius XII. Mystici Corporis erscheint. Und um es noch einmal zu sagen, bleibt es mir selber verborgen, was dann am Ende und eben und gerade nach Lumen Gentium dazu geführt hat, dass diese Bedingnis zu sich selber als einer solchen geworden ist und die christliche Literatur im Wachsen der Jahre des 20. Jahrhunderts so vollständig in nichts sich hat auflösen lassen. Und um nun endlich zur Sache zu kommen, ist ein Zweifaches zu sagen. Erstens liegt darin der tiefere Grund, nämlich in allem, was bisher gesagt wurde, für die Wahl der Hymnen an die Kirche von Gertrud von Lefort, die ich an den Beginn dieser Vortragsreihe gesetzt habe. Und zweitens liegt darin ebenso die Begründung dafür, als erstes größeres Werk der christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts Elisabeth Langessers Roman Das unauslöschliche Siegel zu wählen. Denn dieses Buch ist ein Buch über die Taufe, die Pforte zum übernatürlichen Leben und die Eingliederung des Menschen und dessen in der Geschichte verletzte Seele in die alles heilende und heilmachende Kirche. Elisabeth Langesser wurde am 23. Februar des Jahres 1899 in Alzey in einer katholischen halbjüdischen Familie geboren. Am 25. Juli 1950 verstarb sie an den Folgen multipler Sklerose in Karlsruhe. Ihr Hauptwerk bildet der Roman Das unauslöschliche Siegel, neben einem anderen und einem nicht vollendeten. Das unauslöschliche Siegel wurde im Jahre 1945 abgeschlossen, ist also in der Zeit während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Präzisere biografische Interessen verweise ich auf das Internet und die 2009 erschienene Biografie von Sonja Hilsinger. Es erweist sich mir zunehmend als fragwürdig, die literarische Realität eines Autors mit dessen realen Lebensbeumstandungen zu decken. Das Literarische nämlich ist als das Künstliche dann ebenso durchaus auch noch einmal das Künstlerische, nämlich der Realität gegenüber ein anderes. Und als solches Frucht einer eigenen Freiheit, die weder einer soziologischen noch lebensweltlichen Veranlagung oder Einflussnahme randlos entspricht. So soll es eben auch hier gelten. Dass also das Buch für ein eigenes gilt und in gewisser Weise diesbezüglich etwas Absolutes. Das unauslöschliche Siegel ist das, was literarwissenschaftlich ein Entwicklungsroman genannt wird. Dabei nun aber geht es nicht um das irgendwie und oberflächlich sich ausrollende Leben eines bloßen, wenn auch betuchten und angesehenen Bürgers, sondern eines getauften Juden, der zu Beginn der Handlung, nämlich an seinem Tauftag, der sich zum 7. Mal jährt, in dessen, nämlich des Bürgers Garten, angetroffen wird, wo er auf eine geheimnisvolle Bettlergestalt, der im Folgenden der Blinde genannt wird, wartet, welche ihn jedes Jahr genau an diesem Tag zu besuchen pflegt, sich aber in diesem Jahr verspätet bzw. ausbleibt. Und nun verhält es sich mit dem Empfang der Taufe in dessen, nämlich des Bürgers Leben, so, dass dieselbe eines ist der rein konventionellen Erfordernisse und Einbettungen eines ebenso wiederum konventionellen Lebens. Denn Bellefontaines Taufe hat zunächst, und von diesem zunächst geht hier der Begriff der Entwicklung oder der Bildung überhaupt aus, welche dann daraus einen Entwicklungs- und Bildungsroman machen, kein anderes Motiv, denn die Heirat mit seiner katholischen Braut, die ihm dessen Tochter Elfriede und seinen Laden schenkt und schenken wird. Auf den ersten Seiten des Romans bereits begegnet ihm die Tochter als ein fernes und soweit unbedeutendes Bündel. Es ist nun hier ein Zusammenhang verborgen oder nur nebenher angemahnt, der dann doch das, was gesagt werden soll, nachträglich in Präzision erscheinen lässt. Der Roman nämlich beginnt atemberaubend. Der Protagonist, Herr Bellefontaine, steht in dem genannten Garten und schaut in eine Glaskugel. Eigentlich schaut er nicht in die Kugel, er schaut auf die Oberfläche derselben. Solche Kugeln werden geflissentlich aufgerichtet in Gärten, um herbeistürzende Vögel zu blenden und umzuleiten, damit sie nicht die Samen fressen, die man gesät hat, um Blümchen zu bekommen. Das ist ein Wissen, das ich hier von einem Kartäuser beziehe, die ein Leben führen, in dem jeder ein Gärtchen hat. In dieser Kugel nun sieht Herr Bellefontaine gewissermaßen seine ganze ihn bezügliche Welt. Und eben in ihr auch zum ersten Mal für den Text des Buches seine Tochter. Zitat: Geblendet schloss Bellefontaine beide Augen und holte sich unter zuckenden Lidern aus der Gartenkugel zurück. Das ist erheblich kunstvoll komponiert, denn was die Autorin sagen will, ist dies: Das Erste, das Herr Bellefontaine sieht im Bild der Welt, die sich in der Glaskugel abbildet, ist er selbst. Und er sieht sich auf einer Straße gehen, die, wie der Text sagt, der Pariser Straße nicht unähnlich ist, die das Gleiche im Ganzen des Städtchens tat, nämlich der kleinhessischen Heimatstadt von Herrn Bellefontaine, nämlich eine oder die mitteldings durchgezogene Trennung des Gartens in zwei Teile. Das ist eben in der Kugel gespiegelt, die symbolische, also um einiges mehr als die Welt ist, bereits Prospekt auf das, nämlich dessen, des Herrn Bellefontaine, nämlich eigenen Leben. Auch der Roman berichtet von diesem Dasein in zwei großen, und es war gesagt worden, zunächst, das ist wieder das zunächst des Bildungsromans, inkompatibel geschiedenen Teilen. Und nun merk's, Leser, der zweite von beiden wird sich in Frankreich zutragen. So viel zur Pariser Straße. Nun sieht Herr Bellefontaine in dieser Kugel, die ihm die Welt ist, zunächst sich selbst. Wie auch anders sollte es zugehen und sein. Dennoch liegt gerade hier, und es ist unmerkbar und dem, der es merkt, ein Geschenk schuldig, eine urgesteinliche Einweisung in das ganze Problem des Buches. Was nämlich ist das Erste, das menschliche Erkenntnis nennt? So würden wir wahrscheinlich und also antworten, das Bild dessen, den wir lieben. Und doch sieht Herr Bellefontaine in der Kugel, die die Welt ist, seine Tochter zuerst nicht. Zitat: Dann trat er, von leichtem Schwindel erfasst, einige Schritte seitwärts und schaute nun wirklich nach vorn. Er erblickte das Haus und die Treppe, die in den Garten führte, und sah seine kleine Tochter Elfriede auf der obersten Stufe sitzen, aber weniger saß das Kind auf der Stufe als zwischen den dünnen Waden des ältlichen Dienstmädchens Bertha. Seite 18. Also was sieht Herr Bellefontaine? Herr Bellefontaine sieht als erstes sich selbst, dann sieht er seinen Garten, drittens sieht er sein Haus, dann sieht er die Verbindung zwischen Garten und Haus, nämlich die Stiege, schließlich das Dienstmädchen, das ältlich ist, was heißt, dass er eigentlich erwartet hätte, dass sie eine erotische Anziehung hat, denn sonst würde er ihr Alter nicht merken, und schließlich und endlich seine Tochter. Vor allem aber sieht er seine Tochter nicht im Kugelspiegel, worin ihm die Welt erscheint, worin er sich selbst erscheint mitsamt seinem Garten, sondern er sieht sie eben ansonst noch und ansonsten. Und dann eben auch in dem Augenblick, in dem Bertha, dieser, nämlich der Tochter, nun wieder Zitat, dieser armen Kleinen, die Anfangsgründe der Handarbeit wie eine Zange der Walnuss das Knacken gewaltsam beizubringen sich anstand. Zitat Ende. Nun ist es aber das Wesen und die Natur der Walnuss, nicht das Knacken, von wem auch immer zu erlernen. Das Knacken nämlich ist für die Walnuss kein Ziel, sondern ein Werden, nämlich eben geknackt. Wer das tut, tut Gewalt an und er übt Gewalt aus. Es ist also diese Phrase so zu lesen, dass Herr Bellefontaine in diesem Augenblick, obgleich etwas Konventionelles und Gewöhnliches sich zuträgt, der Szene beiwohnt, in der seine Tochter, die ebenso wie er selbst vom Heiligen Geist und der erlösenden Gnade her 7 Jahre alt ist, sie ist ja genauso alt, wie er selber Christ ist, aufgeschlagen wird wie der gerundete Körper einer Nuss, die dann noch einmal zum Symbol wird der Spiegelkugel, die ihrerseits bereits ein Symbol war, nämlich der Welt. Und in dieser Matchbox liegen 3 Themen. Der Protagonist, Herr Bellefontaine, die Welt, insofern sie nämlich die seine ist, mit dem Garten, der wiederum der Seine ist, aber dennoch der Kosmos sein soll. Und schließlich das, was er liebt, das hier sein Kind ist, experimentales und externes Symbol seines eigenen Lebens, im Glauben, von dem die Autorin verspricht, im Weg zur Wirklichkeit des hier immer noch bürgerlichen Lebens als eine Nuss das Knacken lernen zu müssen, von dem hier noch nicht klar ist, dass ihm das Wesen des Werdens bezüglich des Knackens nämlich innewohnt. Letzten Satz wiederhole ich nochmal, aber etwas expressionistisch. Also, in der Matchbox liegen folgende 3 Sachen. Der Protagonist, Herr Bellefontaine, seine eigene Welt, dargestellt durch den Garten, Symbol für den Kosmos. Schließlich das, was er liebt, nämlich sein Kind, das zum externen Symbol seines eigenen geistlichen Lebens wird, von dem die Autorin des Buches verspricht, im Weg zur und auf die Wirklichkeit zu, des hier immer noch bürgerlichen Lebens des Herrn Bellefontaine ganz am Anfang des Romans, eben diesen als eine Nuss das Knacken beizubringen, von dem aber in diesem Augenblick immer überhaupt noch nicht klar ist, dass diese Nuss das Wesen ihres eigenen Werdens, nämlich des Geknacktwerdens, überhaupt berühren wird. Die Amme ist dann die Zange. Und damit weiß der Leser sofort, dass er darauf wird gespannt sein können, wer denn nun bezüglich des Herrn Bellefontaine selbst diese Zange sein wird. Zu all dem ist nun ein 2-faches zu sagen. Und die Ermutigung, sich in diesen Dingen auf eben diese Weise zu verhalten und eben sich zu getrauen, empfängt der Autor durch die Autorin selbst. Es geht nämlich, und dies ist durchaus erstaunlich, dem Text des Romans ein Proszenium voraus. Ganz so, wie es beim Faust, und das ist Goethe, ist, auf dem Theater. Darin beteiligt und nicht unwesentlich eingemischt ist der sogenannte vollkommene Kritiker, der mit hochgebürstetem Bärtchen und strengem, aber jovialen Ausdruck einem Generalstäbler in Zivil gleicht. Also er gleicht weder ihm, nämlich dem vollkommenen Kritiker, noch mir. Und damit sieht er nun, wie Elisabeth Langgässer sagt, überhaupt gar nicht so aus, wie man es von einem Kritiker erwarten würde. Von dem aber sagt sie im Wesentlichen, er sei jemand, der mit einem Fernrohr bewaffnet ist, das er gleichzeitig in die Zukunft richten und mit dessen anderem Ende er den Mikrokosmos zu seinen Füßen restlos durchdringen kann. Seite 7. Damit ist es nun also endgültig weder Reich Ranicki noch ich. Wenn nun also die zweite der Ambitionen des Okulars in Anspruch genommen wird, von einem, der zwar nicht er, aber in diesem Fall doch ich ist, dann nämlich zeigt sich Folgendes. Die Nennung der Tochter Elfriede bemächtigt sich unverhinderterweise einem eben noch und gerade noch sicher auf dem Boden der humanistischen Bildung gekneteten Jünglings, das ist in diesem Fall auch nicht er, das bin auch ich, das Gedächtnis an Johann Heinrich Voss, Opus Luise. Das muss nun erklärt werden. Johann Heinrich Voss war der bis heute, wenn man es denn so sagen darf, offizielle Übersetzer der homerischen Epen ins Deutsche im Verlaufe des 19. Jahrhunderts. Und wer so etwas tut, der kann am Ende gar nicht mehr anders sprechen als in Hexametern. Und wer dann fast sein ganzes Leben lang Homer übersetzt hat, der wird es am Ende selber nicht mehr schaffen, eine vie muet zu führen, also ein schweigendes Leben, sondern es eben halt selbst mit dem Epischen auch einmal zu versuchen. Die Luise ist ein unerträgliches Epos in Hexametern auf das biedermeierliche Bürgertum. Aber der Punkt ist der, es beginnt genauso wie das unauslöschliche Siegel auch, in einem Garten, dem Garten eines protestantischen Pfarrhauses, wo selbst der Herr Pfarrer, jetzt kommt Voss Originalton, hausväterlich prangend im Schlafrock, unter den Seinen im Stuhle vorgestellt wird, als ein, was Voss sicherlich nicht wusste, Inbegriff eingesichert risikolosen Christentums. Die geistige Atmosphäre und Einordnung also, mit der das unauslöschliche Siegel beginnt, ruft die Anspiegelung gerade eben dieser hausväterlich prangenden Sicherheit auf, die eben nicht Herrn Bellefontaines Wahrheit ist und nicht dessen Reisepass durch die Welt seiner Biografie, sondern eben jener Prospekt, vor dem die heimliche Beunruhigung zustande kommt, mit der der Roman auf seinen ersten Seiten beginnt. Denn Herr Fontaine ist in jeder Hinsicht ein westlicher Tschitschikow, situiert, erfolgreich und im Mikrokosmos der rein hessischen Kleinstadt, in der er zu Beginn lebt, wohl angesehen. Aber im Blick auf die Gartenkugel ist da gar nichts mehr von all der fossischen Petrofaktion des Kosmos, der in diesem Augenblick auch Herrn Bellefontaine noch völlig verborgen ist. Denn er weiß weder, dass er selbst die Nuss ist, die das Knacken gelernt bekommt, noch weiß er, was das Datum 1914 hinsichtlich der Festigkeit der kaiserlich-bürgerlichen Welt, das ist ein Unwort, ich weiß schon, aber es ist notwendig, bedeutet. Das schrapnellsichere Ende dieses ganzen Biotops ist ihm ebenso verborgen wie die Sache mit der Nuss. Und dennoch steht ihm da ein Beunruhigendes inmitten der Seele, für welches der Name der Blinde verwandt wird, um das sich dann der gesamte Roman drehen wird. Und in eben dieser geheimen Existenz, für die Bellefontaine weder einen Begriff noch einen Reim hat, wird ihm dann auch all das merkwürdig fremd, was er eigentlich liebt. Er betrachtet seine Tochter, die auf den Stufensitz der Treppe im Garten seines Hauses am Rande der rheinhessischen Kleinstadt im September 1914 mit merkwürdiger, fast autistischer Fremdheit, so als ginge sie ihn gar nicht und gar nichts an, als wäre sie ihm schließlich bekannt, aber als hätte er sie nie erkannt. Und das ist eben so, weil er nicht lieben weiß. Das zu erlernen, braucht es nun 600 Seiten für den Leser. Und was den Herrn Bellefontaine betrifft und was er dazu braucht, das wird hier noch nicht verraten. Der Autor ist ja nicht dumm. Das bin in diesem Fall ich, weil ich will, dass Sie mir auch später noch zuhören. Das Zweite, das nun der Autor sich als der vollkommene Kritiker zu sagen bewegt sieht, als einfacher Mensch, der im Grunde ist, jedoch niemals sich zu trauen gewagt hätte, ist dies. Alles beginnt damit, dass Herr Bellefontaine in seinem Garten steht und in der spiegelnden Oberfläche der Kugel sich selbst und die Welt sieht. Das aber ist die eigentliche Lüge seines Lebens. Denn wer nach dem Menschen fragt und von ihm, und das heißt von sich selbst her beunruhigt ist, der wird in der Ordnung Gottes zuletzt sich selbst zu Gesicht bekommen. Denn alles Erkennen vollendet sich in der Wahrheit, das heißt nicht im Verbrennen des anderen und in der Sicherheit des je eigenen erkenntnismotivierten Wohlgefühls, sondern in der letzten, nicht ohne Schmerzen wegen des Nussknackers geöffneten Wirklichkeit seines eigenen Daseins auf das, was der geheimnisvolle Grund jeglichen Seins und Daseins überhaupt ist. Und so wird man sagen können, dass nur wer Gott sieht, sich selber erkennen kann. Aber das steht alles 500 Seiten später. Und dann erst ist dem Menschen auch die Welt ganz vordergründig geworden und nicht mehr in der Glaskugel der Hintergrund. Und der, den er liebt, nicht mehr eine Fremde hinter einer Glaswand wie die Tochter Luise, die dann eigentlich Elfriede geheißen hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir beim nächsten Mal wieder zuhören werden.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit dem ersten Teil zu Elisabeth Langessers Roman Das unauslöschliche Siegel. Wir hörten Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz. Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für diesen ersten Einblick in diesen Roman Das unauslöschliche Siegel. Kehren wir nochmal an den Anfang dieses Buches zurück. Sie haben es gesagt, dieses Proszenium, das dem Ganzen vorangestellt ist, erinnert, wie gesagt, ein bisschen an den Prolog im Himmel bei Faust, aber warum diese Vorszene, insbesondere mit diesen ja eindrucksvollen Figuren, unter anderem den Kritiker, mit dem geht es ja dort gleich los, dann haben Sie erwähnt, was bedeutet das für dieses Buch?
Na, das ist natürlich eine Frage, auf die ich mit ich sollte mich eigentlich überhaupt nicht darauf einlassen, darauf zu antworten, weil ich das einfach nicht sagen kann, was Elisabeth Langesser sich dabei gedacht hat. Das ist natürlich ganz eindeutig ein sehr prominentes, formales Zitat. Man denkt unweigerlich sofort an den Faust. Und ich glaube einfach, dass das, was für den Leser bemerkbar wird, ist, dass sie offensichtlich tatsächlich der Auffassung war, hier etwas ganz Fundamentales zu schreiben. Deswegen also diese feierliche Ouvertüre wählt. Es ist ein bisschen eine Mischung eben halt tatsächlich aus dem Prolog im Himmel bei Faust oder nicht ein Prolog im Himmel eigentlich, sondern eben auf dem Theater. Und es erinnert natürlich auch stark an die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Also ich würde nach meinem literarischen Horizont, der eingeschränkt ist, das ist klar, mich hier sofort an diese beiden Adressen wenden. Was Elisabeth Langesser selber da als Hintergrund hatte, kann ich nicht beurteilen. Ja. Nur es ist für den Leser selber, also wenn ich dieses Buch aufschlage und wenn ich also anfange zu lesen, wird mir einfach deutlich, also hier ist Literatur in wirklich hoher Qualität und mit einer großen, letztgültigen, endlichen Aussagekraft vor mir. Ja.
Es geht ja schon mit einem interessanten, Accessoire los, mit diesem merkwürdigen Fernrohr, ja, des Kritikers. Und bei Bellefontaine, das Erste, was man von ihm erlebt, ist auch ein Blick.
Genau.
Ein sehr präziser, genauer Blick auf Landschaft und auf das, was passiert. Und gleichzeitig geht damit schon das große Unbehagen los.
Naja, es geht ja viel weiter. Also wie ich gesagt habe, ist der ganze Roman, das ist natürlich eine Vorwegnahme, das weiß der Leser nicht, wenn er anfängt zu lesen, ist ein Roman über die Taufe. Ja, der Titel, das unauslöschliche Siegel, ist ja ein theologisches Zitat oder ein theologischer Terminus, Charakter indelebilis. Das ist das, was nach der Lehre der Kirche im Empfang des Sakramentes der Taufe in die Seele eingeprägt wird. Also eine Prägung der Seele, die gleichgestaltet wird mit Christus, die nicht mehr verloren gehen kann. Der ganze Roman beginnt auf der ersten Seite, erstes Kapitel, also nach dem Vorspiel auf dem Theater, mit dem Wort das Wasser. Und dann wird also über mehrere Seiten wird nichts anderes geschildert, wie in dem Garten, in dem der Bellefontaine mit seiner Glaskugel steht, die Wassertropfen sich von den verschiedenen Blumen heruntertropfen, auf den Spitzen der Halme des Rasens sich befinden, etc. Bellefontaine selber heißt also die gute Quelle. Am Anfang weiß natürlich der Leser noch gar nicht, welche Bedeutung Wasser in diesem ganzen Roman hat, weil es eben einfach um die Taufe geht. Es ist also ungeheuer kunstvoll komponiert.
Das erscheint geradezu kühn, weil das Thema zu nehmen, diese Prägung der Seele tatsächlich in dieser existenzialistischen Weise zu deuten, die ja in ihren nicht-katholischen Literatur gibt es ja durchaus dieses Motiv auch, des Beunruhigtsein durch das,
Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist folgender. Deswegen das Fernrohr. Vom Fernrohr wird ja ausdrücklich gesagt, der Kritiker ist fähig, das Weite zu sehen, ebenso wie das ganz Unmittelbare. Möglicherweise ist der Kritiker eine Teufelsgestalt, das will ich ganz offen lassen. Aber der ganze Roman ist von dieser Doppelperspektive geprägt, mikrokosmisch und extrem makrokosmisch. Und es wird also hier dargestellt, wie also das Mysterium der Taufe als eine metaphysische Prägung dieser Persönlichkeit dumpf, zunächst anonym ihn beunruhigt, aber ja durch die wirklich dann grotesken Wirrungen dieses Lebens hindurch, der also dann viele Brüche kennt und also sich ja vollkommen unerwartet entwickelt, sich immer deutlicher sichtbar macht. Also die eigentliche Wahrheit dessen, was dieser Herr Bellefontaine ist, immer mehr, gerade durch das Gebrochene, zur Sichtbarkeit gelangt. Ja, also es geht nicht einfach nur darum, dass ich sage, also ich weiß nicht, was los ist mit mir, sondern darauf wird durchaus eben auch eine Antwort gegeben.
Dann wäre hier aber tatsächlich auf eine ganz dramatische Weise und auf eine große Weise Literatur geworden, was man sakramententheologisch so sagen müsste, dass die Taufe eben ein Anfang ist, und zwar ein richtiger Anfang, der auch nicht mehr zurückgenommen werden
kann. Genau, also diese berühmte Formulierung der Kirchenväter, das ist die Pforte zum übernatürlichen Leben, der aber tatsächlich grundgelegt ist und auch eine Eigendynamik entwickelt. Und das eigentlich Existenzialistische in der christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts ist ja diese Idee, dass sich die Tiefe der Existenz eigentlich nur dann wirklich zulassen kann, wenn ich zugleich auf der Sicherheit dieses metaphysischen Fundamentes der Kirche stehe. Sonst kann ich es nicht. Ja, sonst muss ich schauen, dass ich nicht untergehe. Aber wenn ich in der Kirche sakramental verwurzelt bin, dann erst eröffnet sich mir die wirkliche höhere existenzielle Herausforderung. Das ist das Große in dieser Literatur.
Die auch keinen Hehl daraus macht, dass das Ganze eine äußerst unangenehme Erfahrung durchaus sein kann.
Natürlich, überhaupt nicht. Auch Elisabeth Langisse hat ja selber in keiner Weise also ein Leben geführt, wie es also im Regelbuch der Kirche vorgesehen ist. Ja, sie hat eine Tochter unehelich geboren, den Mann auch nicht geheiratet und später dann schon geheiratet und auch Kinder gehabt. Sie hat auch sehr viel Leid eben in ihrem Leben gehabt. Relativ jung eben gestorben, mit 51. Also sie ist aber nicht eine Vorzeigekatholikin gewesen in dem Sinn, dass man eben sagen könnte, da ist also alles in geordneter Weise, hat sich das alles vollzogen. Sie hat auch bestimmte Positionen ihres Lebens dann später kritisch gesehen.
Ein beachtliches Motiv auch auf den ersten Seiten, die wir jetzt nur betrachtet haben, ist auch das Motiv des Wartens. Bellefontaine wartet immer zu und er gibt immer auch schon fast die Hoffnung auf und sagt, oh, er kommt nicht, nie, nie, nie.
Aber es passiert was anderes. Es kommt ja jemand. Das Problem ist ja nicht, dass er da steht und einfach sagt, er kommt nicht. Mhm. Er ist ja auch über die Natur dieses Blinden nicht im Klaren. Er weiß einfach nur, dass der jedes Jahr kommt und dass er ihn am Tag seiner Taufe zum ersten Mal getroffen hat.
Und das ist was ganz Entscheidendes mit seinem Leben zu tun hat.
Genau, er kehrt ja dann in der späteren Handlung, kehrt er ja dann wieder. Aber es kommt in dem Augenblick, wo er wartet, der Herr Gulli, der Lotterieeinnehmer, und der ihm sozusagen die Freuden der Welt anbietet. Ja. Und das wird dann konterkarikiert durch diese berühmte Szene im Gasthaus, die dann folgt, wo er also als, heute würde man sagen, Mitglied des Lions Clubs sich da präsentiert. Einfach weil er geht dorthin, weil dieser Blinde nicht gekommen ist, ja, und um seinen Unmut loszuwerden, was ja dann eine völlig absurde Szene wird. Und das erinnert wieder ganz stark an den ersten Teil des Doppelromans von Bernanos, also nämlich an den Roman Der Betrug, wo es auch der ganze Roman eigentlich ja nur drei große Themen hat und ein großer Teil, eben fast 150 Seiten, die Schilderung eines bestimmten Milieus in der französischen Gesellschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist. Das ist ganz ähnlich, es ist ganz, ganz stark nachempfunden. Also es ist nicht nur so, dass er immer wartet, sondern in der Situation des Wartens tauchen dann Versuchergestalten auf. Und das ist, glaube ich, für den ganzen Roman sehr wichtig.
Wir werden sehen, wie das mit diesen Erzählsträngen weitergeht. Pater Dominikus, zum Eingang, Sie haben es nochmal, wir hatten es schon in der letzten Sendung, die grundsätzliche Voraussetzung oder das Klima, in dem das ganze Genre christliche Literatur so blüht in dieser Zeit, hängt damit zusammen, das berühmte Guardini-Zitat, die Kirche erwacht in den Seelen.
Genau.
Und Sie haben auch einen Blick auf Lumen Gentium gewählt. Und wenn wir jetzt gerade auf diese Konstitution über die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils, es ist nicht vermessen, dieses große, wirklich eines der bedeutendsten theologischen Dokumente des 20. Jahrhunderts, auch als ein Ergebnis zu lesen, einer langen Zeit eines Erwachens der Kirche in den Seelen.
Es ist ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Also es gibt zwei Dinge, die, ich denke, verantwortungsvoll dazu zu sagen sind. Dass, wenn man sich um eine Hermeneutik des Zweiten Vatikanums bemüht, ist Lumen Gentium ganz offensichtlich das Okular, durch das das ganze Konzil gelesen werden muss. Mhm. Also das ist eigentlich der hermeneutische Schlüssel für alle anderen Dokumente. Ja, es ist sicherlich das bedeutendste Dokument und ich glaube, es ist so zu verstehen, dass es auch also der hermeneutische, der auslegende Schlüssel für das Verständnis der Theologie des Konzils ist. Und zweitens war es ja so, dass das erste Vatikanum am 20. September 1870 gewaltsam beendet wurde und nicht mehr dazu kam, das Programm, das sie sich vorgenommen hatten, abzuarbeiten. Und da gab es eben bereits den Vorsatz über die Kirche, eine Konstitution zu erlassen. Und das hat das Zweite Vatikanum fortgesetzt. Also ich halte das auch für sehr wichtig zu zeigen, dass das Zweite Vatikanum in einer unmittelbaren Einheit zu den anderen Konzilien steht und vor allem eben auch zum Ersten Vatikanum. Das ist in der Frage der Ekklesiologie der ganz bewusste Versuch, die Arbeit des Ersten Vatikanums fortzusetzen und zu vollenden.
Würde auch ein bisschen für dieses metaphysische Wesen der Kirche wiederum sinnenfällig geradezu sprechen, wenn man formulieren könnte, naja, es hört und sieht alles eigentlich ganz anders aus und die Zeiten sind völlig andere und auch die theologische Sprache ist eine andere, aber eigentlich gibt es eine direkte Kontinuität.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man das aufgeben würde, würden wir in eine ganz gefährliche Situation kommen.
Eine Hörerin wollte nicht auf Sendung und sie hat aber die wirklich ganz interessante Frage gestellt, wie Sie sich, Pater Dominikus, den Erfolg dieses Buches erklären.
Erfolg?
Ja.
Es ist zunächst einmal die Frage, ob es einen solchen überhaupt gibt. Also ich persönlich, das Buch ist vergriffen, man kann es heute nicht mehr kaufen. Wir bemühen uns möglicherweise in Heiligenkreuz, wo wir einen eigenen Verlag haben, christliche Literatur, die es nicht mehr gibt, also wieder aufzulegen. Aber Erfolg dieses Buches, der Roman war erfolgreich, das ist keine Frage, als er erschien. Ja, Elisabeth Langisse hat ja auch literarische Preise bekommen. Das liegt aber in der Natur der Zeit. Das ist also die die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine auf jeden Fall metaphysische Epoche gewesen, wo die Leute eben einfach durch den Zusammenbruch von allem und jedem auf der einen Seite der Frage persönlicher Schuld gegenüberstanden. Was ist mit mir? Was ist Verantwortung vor der Geschichte? Was bedeutet, was ist überhaupt mit mir vorgegangen? Ja, und das sind natürlich alles Fragen, die zu einer vertieften Sicht der Dinge führen. Und die Kirche ist ohne jeden Zweifel die Heimat solcher Fragen immer gewesen, aber auch in dieser Zeit auf eine ganz neue Weise geworden.
Also insofern machte es auch keinen Unterschied, wenn man es wirklich mal historisch betrachten will, dass die Handlung weit vor dem Krieg, also in der sogenannten Zwischenkriegszeit, eigentlich angesiedelt ist.
Das hat schon eine Bedeutung. Also es gibt eine ganze Reihe von Romanen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, die genau zu dieser Zeit beginnen und reflektieren, was ist Zusammenbruch, was ist das Auseinanderfallen aller sozialen und politischen Ordnungen. Ja. Das steht ja im Zusammenhang. Ich meine, das Problem ist ja im Jahr 1946 nicht anders gewesen als im Jahr 1919. Mhm. Nicht auch da ist den Menschen ja eine Welt zerbrochen, sagen wir es mal vorsichtig, ja, und in Anführungszeichen. Also so Leuten aus der Generation meiner Eltern, die ja in gewisser Weise, das muss man eben natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht, aber ich glaube doch, dass man das sagen muss, auch weitgehend an Dinge geglaubt haben, die wahrscheinlich eben dann doch diabolisch gewesen sind.
Danke, Pater Dominikus, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie heute in der Sendung mit dabei waren, für Ihr Interesse. Sie können sich eine CD bestellen von dieser Sendung und nicht nur von dieser, auch von der vergangenen Sendung, wenn Sie da vielleicht verhindert waren, wenn Sie die nicht gehört haben. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter der deutschen Telefonnummer 0700 7525 7520. Und auch in Kürze wird es diese Sendung im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org für Sie geben. Weiter geht es mit dem zweiten Teil am Donnerstag in zwei Wochen, am 15. Juli. Dann geht es hier weiter mit dem unauslöschlichen Siegel von Elisabeth Langesser. Pater Dominikus, für heute vielen Dank. Würden Sie uns zum Abschluss der Sendung noch Ihren Segen geben?
Selbstverständlich. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Et benedictio Deum omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mani et semper.
Amen.